Wort, meine Damen und Herren. Wenn ich Ihnen eingangs sagen möchte, ich freue mich, hier zu stehen, ist das keine Höflichkeitsformel, sondern eine elementare Empfindung. Ich war in Haste, in der Volksschule, wie das damals hieß, habe also Lesen, Schreiben und Rechnen gelernt. Das tat mir gut für mein ganzes Leben. Meine Mutter hat hier in dieser soliden Schule Abitur gemacht. Ich freue mich mal, in ihrer Schule zu sein. Wir haben uns schon lange gegenseitig bemüht, dass wir uns mal hier für diesen schönen Zweck begegnen. Und ich möchte gerne mit Ihnen diskutieren, ein Thema, das mich und ich glaube uns alle, die Gesellschaft, den Staat, in besonderer Weise bewegt. Nämlich die Frage, kann eine Gesellschaft, ein Staat, die auf die Freiheit des Menschen setzt, ohne Religion aus? Kann eine Gesellschaft, die darauf hofft, dass der Mensch aus sich heraus richtige Entscheidungen trifft, die das Schicksal des Staates in einer Demokratie in die Hand des einzelnen Menschen gibt, darauf verzichten, dass es Institutionen gibt, die diesen Menschen gemeinsame Maßstäbe vermitteln, die sie aus sich heraus ohne Recht, ohne staatlichen Zwang beachten. Und wir stehen heute, wenn Sie mal sehen, was sich entwickelt, Griechenland. Wenn Sie sehen, was sich entwickelt im Automarkt. Wenn Sie sehen, was sich entwickelt in der Richtigkeit der Steuererklärung, Cum-Ex-Geschäfte, dann droht uns etwas verloren zu gehen, das dann ersetzt werden muss mit immer mehr Recht und immer mehr Zwang und damit die Freiheit zu enden. Es ist also ein Thema, nicht nur das am Rande unserer Existenz, sondern es ist ein zentrales Thema der Funktionsfähigkeit einer freien Gesellschaft und einer staatlichen Demokratie. Und dazu möchte ich Ihnen als Grundlage hoffentlich dann in der lebhaften Diskussion vier Überlegungen vortragen. Die erste möchte deutlich machen, dass man sich zur Freiheit qualifizieren muss. Freiheit ist kein Angebot. Das kann der Bürger annehmen, der kann es auch aufschlagen. Nehmen wir die Berufsfreiheit. Jeder kann sich, wenn er will, im Erwerbsleben anstrengen, um Einkommen zu erzielen, er kann es auch bleiben lassen. Er kann sich unter die Brücke legen und abwarten, was er tat, denn das ist nicht leicht für ihn. Aber wenn die Mehrzahl der Menschen dieses Angebot der Freiheit ausschlagen würden, sich für das Modell Diogenes in der Tonne entscheiden würde, dann wäre dieser Verfassungsstaat, dieser Finanzstaat, diese soziale Marktwirtschaft an ihrer eigenen Freiheitlichkeit gescheitert. Oder nämlich die Kulturfreiheit. Der Staat bietet den Menschen an, sich wissenschaftlich und der Wahrheit willen anzuschauen. Künstlerisch das Schöne in Formenstraße die Welt zum Ausdruck. Religiös immer wieder nach dem Unauffindbaren zu fragen. Täten die Menschen das nicht, hätte keiner das Recht verletzt. Sie müssen es nicht, sie dürfen es. Aber dieser Kulturstaat wäre die Sprache für sich zu Hause. Oder die Welt als das Problem. Die Freiheit zur Ehe und die Familie, die Freiheit zum Kind. Natürlich wird keiner gezwungen, ein Kind zu haben. Aber wenn die Menschen aus sich heraus nicht mehr bereit sind zur Ehe und zum Kind, also ihren Kindern auch Vater und Mutter zu geben, dann hat diese Demokratie im deutschen Staatsvolk keine Zukunft mehr. Eine Demokratie setzt voraus, dass ein Staatsvolk da ist. Mit einer gemeinsamen Kultur, einer gemeinsamen Geschichte, einer gemeinsamen Sprache, gemeinsamen wirtschaftlichen Anliegen. So stellen Sie sich vor, am nächsten Sonntag seien Wahlen und keiner geht hin. Ich habe keine Wahlpflicht, darin war nicht. Österreich anders, und wenn wir haben nur ein Wahlrecht. Es hat keiner das Recht, verletzt, aber die Demokratie zu erwähnen.
Formal, das alte Parlament ist nicht mehr dran. Die Zeit ist abgelaufen, das neue ist nicht gewählt. Formal hätten wir nicht mal mehr ein Organ, das neue Wahlen geworden ist. Also, die müssen uns da schon virtuell begrüßen, nicht, aber Sie merken, das ganze freiheitliche System ist darauf angelegt, dass die Menschen von ihrer Freiheit fasziniert sind und daraus etwas machen. Sich zur Freiheit qualifizieren. Das ist klar ein Beruf. Wer einen Beruf ausüben will, muss sich vorher qualifizieren, er muss Prüfungen machen, er muss der Gesellschaft in den Prüfungen zeigen, dass er kann. Sonst darf er den Beruf nicht ausüben. Wer ein Auto fahren will, muss einen Führerschein machen, sonst hat er auf öffentlichen Straßen mit diesem gefährlichen Fahrzeug nichts zu tun. Wer das Staatsschiff lenken will, hat nur zwei Voraussetzungen. Er muss Deutscher sein und 18 Jahre alt. Dann kann er Bundeskanzler sein. Von rechts hin. Parteien werden schon aufpassen, dass nicht passiert, aber er dürfte. Das ist ein unglaubliches Freiheitsvertrauen dieser Demokratie. Aber wir müssen etwas dafür tun, dass dieser Bürger mündig wird. Wir müssen etwas dafür tun, dass dieser Bürger Maßstäbe hat. Wir müssen etwas tun, damit dieser Bürger ein Ethos hat, das ihm der Staat nicht geben darf, als Weltanschauung oder Vaterland. Ich muss fragen, was er macht. Das aber die Bürger trägt und dann können wir das Recht und den Zwang und die Bevormundung zurücknehmen und die Bürger in Freiheit sich begeben. Die freiheitliche Demokratie ist eine ideale, aber auch eine idealistische. In ihrer Freiheit. Oder nehmen wir den Gleichheitssatz. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Nicht alle Menschen sind gleich, das passt nicht verpassen. Das können wir in unserem Leben die Worte nehmen, nicht? Stellen wir uns vor, wir werden alle gleich, wie trostlos wir von uns übergeben. Alle Menschen sind verschieden. Und sie haben die Freiheit, diese Verschiedenheit zu nähern. Der eine schreit Tag und Nacht Finanzen mit reichem Geld. Und der andere schreit Tag und Nacht Gedichte und mit reichem Alten. Wenn diese Menschen ihre Biografie folglich die fortsetzen, werden die Unterschiede gemacht. Und sie sollen größer werden, weil es die Menschen wollen. Diesen Freiheitseffekt darf der Staat nicht nutzen. Aber er muss die Chancen machen. Wir merken, die einen werden ganz reich und die ganz anderen werden die anderen, weil in Deutschland ist das nicht so schlimm, weil sie einen Sozialstaat haben. Aber in anderen Staaten ist das extrem, da müssen wir schon dagegen steuern. Und jetzt ist die Frage, was ist der Maßstab? Die ganze große Umverteilungsfrage muss ein kleines Wörtchen tragen, gleich. Dann sehen wir, was heißt gleich. Der eine ist lieb, dem anderen geht es besser als mir. Und das gilt für alle Personen. Sie werden immer ein Mensch, der es in irgendeiner Hinsicht besser geht. Er ist gesünder, er ist sportlicher, er ist jünger, er hat eine bessere Familie, einen besseren Beruf. In irgendeiner Hinsicht geht es ihm besser. Und dann sagt jetzt der eine, ich möchte dem anderen gleich. Das heißt, er möchte von rechts gehen, dass seine Lebensverhältnisse denen des anderen angenehm werden. Ein anderer beobachtet das selber. Dem geht es besser als ihm. Und er sagt, das ist mir gleich. Dasselbe Wörtchen, genau das Ding, das ist unerheblich. Das kommt nicht drauf an. Und dann nehmen Sie den Präsidenten der Europäischen Kommission, der sagt, Europarecht ist in allen Mitgliedstaaten gleichgültig. Es ist gleich verbindlich. Ein Ministerpräsident sagt, Europarecht ist mir gleichgültig. Dieselben, also es ist für mich unerheblich, es ist für mich nicht verbindlich, dieselben sehen sagen dasselbe. Und dann merken Sie, dass allein der Gesetzestext die Idee nicht hat.
Wir brauchen bei dem Gleichheitssatz, wie bei dem Freiheitssatz, ein Menschenbild. Und wir haben ein Menschenbild, der radikalste Freiheits- und Gleichheitssatz der Geschichte überhaupt. Der Mensch ist ebenbildlich. Und Gott ist Mensch geworden, um die Menschen in ihrer Fehlerhaftigkeit zu erlösen. Denken Sie, das war die Wechsel, die Idee der Menschen. Bei uns, die Gleichheit, das heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Weil er Mensch ist, nicht weil er verdient hat, weil er Mensch ist. Jeder Mensch hat eine Würde. Sie kommen in diese Rechtsgemeinde, besitzen ihn als Individuum in seiner Einzigartigkeit, weil er ein Mensch ist. Wenn wir diesen Gedanken nicht mehr begründen könnten, weil uns hier die kulturelle Grundlage dieses Denkens wegbrechen würde, dann wird der Verfassungstext allein das nicht retten. Die 8 Verfassungsrichter allein in Karlsruhe es nicht retten können. Wir brauchen eine gemeinsame Vorstellung von Menschen, von der menschlichen Gemeinschaft, von den Prinzipien der Begegnung miteinander, des Respektes, des Achtens. Die Würde ist unantastbar. Nicht nur unverletzlich, das ist einfach. Damit wir nicht näher, wenn wir uns schon berühren, ist der Fehler schon passiert. Ich darf sie nicht anfassen. Ein hoher, fast dramatischer Anspruch, der eine kulturelle Basis braucht und damit ist deutlich, unsere Verfassung braucht diese kulturelle Basis. Und das ist mein zweiter Punkt. In einer Gegenwartssituation, wo uns die innere Bindung, Ethos vor Freiheit, verloren zu gehen wird. Wir haben gegenwärtig eine Überfülle an Gesetzen. Es gibt kaum noch ein Thema, wo das Parlament nicht sagt, dann machen wir Gesetze, dann ist alles in Ordnung. Ich müsste sagen, ich frage mal die freiheitlichen Bürger, was sie machen. Die werden es schon richtig machen. Nicht? Also Freiheit hat mit Vertrauen zu tun. Nicht? Der Gesetzgeber kämpft mit den Anlaufen, wenn er checkt, die Gesetze macht, ist alles gut. Die Gefahr ist, er umzingelt uns so mit dem Gesetz, dass wir kaum noch achten können. Der vergangene Bundestag, 4 Jahre lang hat gearbeitet und hat sich gerühmt, das ist die Wahrheit, er hat 550 Gesetze in 4 Jahren gemacht. Wenn ich mit meinen Studenten, ja, gute Studenten, in Heidelberg, versuche mit diesen ein Gesetz zu lernen, als der einfachste und schönste das Grundgesetz, brauchen wir 2 Semester einladen. Dann können wir entscheiden, da muss was ändern, da können wir was so machen. Und wenn wir dann das Gleiche sind, machen wir in 4 Jahren 4 Gesetze. Aber 550? Ein Gremium von 700 Psychiatern? Und wenn ich Ihnen dann sage, dass in der Europäischen Union, Sie wissen, da macht die Exekutive der Ratsdienst nicht. Das Parlament, das ist ein völkerverständlicher, völkerlicher Vertrag, ein Staatenverbund. Und die Staaten handeln untereinander wie die Regierung und die Parlamente. Da macht der Rat Abrufverfahren. In 60 Minuten 80 Gesetze. Da können Sie nicht mehr das Thema vorstellen. Das hat mit parlamentarischer Debatte nichts mehr zu tun. Das ist gemacht, die Ja. Wir werden ungefähr schon das Ziel. Und da müssen wir innehalten und fragen, was passiert uns jetzt. Ich habe mal wieder Vorschläge für 4 weitere Gesetze aus einem großen Ziel der Kultur. Aber doch nicht 4 weitere Gesetze. Eine bürgerliche Moral, die sagt, ich habe einen Fahrrad und ich fliege nicht nach der Riff ab. Und ich nehme keine Plastikverpackung. Das war kein Gesetz. Wenn die Menschen das Problem erkannt haben, und die Kraft haben, ein Imperativ gegen sich selbst zu stellen, dann haben wir das Problem sehr gelöst. Wenn wir den Preis dafür versteuern, wenn wir es allen Lenkung steuern, das funktioniert nicht. Der Bürger bleibt bei seinem Verhalten und zahlt ein bisschen mehr Geld. Alle gesundheitslenkenden Maßnahmen, alle zum Sport trainenden Maßnahmen, alle Bildungsmaßnahmen, durch Lenkungssteuer zu haben, nicht funktioniert, weil der Mensch sich freikaufen kann. Und weil er viel Geld hat, sich leicht zu völlig abhängig. Wir brauchen hier die innere Bereitschaft, das Recht zu ersetzen, die Verbindlichkeit zu ersetzen, durch gemeinsame Maßstäbe, weil jeder Bürger weiß, was sich gehört. Und der danach dann geht der Staat immer wieder dazu über, neben den vielen Gesetzen den goldenen Zügel anzuziehen. Er weiß, der Mensch ist erwerbsfreudig. Manche sagen, habgierig, das ist ein bisschen ein Unschuld. Ich sage aber erwerbsfreudig, also ich möchte gerne mehr Geld haben. Das ist unser drittes Zügel. Überall haben wir eine Gruppe des Maßes, ein Geld ist nie genug. Obwohl es objektiv manchmal etwas zu viel ist, auch für den Menschen, wenn wir nur noch mit Steuerberater und Anlageberater und Wirtschaftsprüfer und Produktentwickler sprechen muss, das ist ein schönes Leben. Ja, der meint, es sei ein schönes Leben. Und diesen Krieg des Menschen ist der Staat, indem er Dinge, von denen er gerne möchte, dass der Bürger sie vermeidet, diese Fahrt verteuert, oder Dinge, von denen er möchte, dass der Bürger es tut, Solarzellen auf dem Dach, begünstigt. Und dann tut der Bürger das, was der Staat will, weil eine finanzielle Antwort. Das ist natürlich das Problem, dass er dann jeder, er kann sich diesem Diktat unterwerfen, das Geld, er kann es auch sein. Und man organisiert, wie wir es in der Umweltthema, den institutionellen Konflikt in die Regierung. Nehmen wir mal an, wir machen jetzt eine CO2-Abgabe. Dann hofft der Umweltminister, dass möglichst wenig CO2-Belastungen stattfinden. Also wenig Steuern. Der Finanzminister hofft, dass möglichst kräftig CO2 belastet wird, damit die Kasse so füllt. Das kann nicht sein. Dass wir in die Regierung einen Konflikt organisieren, den sie in der Wirklichkeit nicht gibt. Also, wir müssen auch hier uns zurückbringen und fragen, ist diese Entwicklung, die ist ja nicht dazugegeben, sondern es war einfach nur politische Vorhaben, die wir uns gewünscht haben, ist diese Entwicklung nicht umkehrbar? Wenn wir heute sagen, du mein Staat, ich schätze dich sehr, aber ich lasse nicht auf. Das finanzielle Motiv gehört eigentlich in einen freiheitlichen Rechtsstaat nicht. Das Dritte, wir haben soziale Medien, die schon junge Leute dahingehend erziehen, dass sie anderen Menschen belasten, ihm eine Tat, eine Untat vorwerfen, die er gar nicht begangen hat, ihn mit Hass und Leben überschüttet, in der garantierten Anonymität. Die Anonymität ist das Geschenk. Und das ist der Gegensatz von Freiheit. Freiheit heißt, ich darf meine Meinung äußern, ich darf demonstrieren, so wie ich will, aber ich stehe mit meinem Gesicht und meinem Namen für das, was ich tue. Und dort darf ich den Konkurrenten schlecht machen, sein Produkt schlecht machen, den Lehrer belasten, den Richter verleugnen. Und ich habe die Garantie der Unverantwortlichkeit. Denn Anonymität ist die Organisierte nicht verantwortlich. Wenn wir dieses zu einem Prinzip unserer Meinungsäußerungsfreiheit machen, dann ist die Sache nicht. Denn das kann der Rechtsstaat sich nicht. Ich habe in Heidelberg einen Fall von einer Lehrerin, die wurde bezichtigt einer schlimmen Untat, die sie heute wissen, nicht begangen hat, er weiß sich nicht begangen hat, zusammengebrochen ist, weil alles sich geächtet hat. Das ist auch gesehen, das ist auch gelesen in den sozialen Medien. Da gehen wir auf Distanz. Das kann ein Mensch, insbesondere wenn er unglücklich ist, schwer ertragen. Und da haben wir uns in der öffentlichen Berichterstattung auf eine dramatische Entwicklung eingelassen. Nämlich die, dass derjenige, der mit einer Demonstration der Öffentlichkeit etwas sagen will, einen Publizitätsvorsprung hat, wenn er bewusst einen Schritt in die Illegalität geht. Stellen Sie sich mal vor, wir machen heute Abend hier, da ist ja der Sachverstand ein ideales Konzept für einen Westen-Unterschied. Wir machen einen schönen Plakat, das ist auch geschrieben, und wir stellen uns auf den Domplatz und halten das Plakat. Die Leute gehen vorbei. Keiner guckt sich das an. Der möchte jetzt halt nach Hause gehen. Dann überlege ich, wie können wir das verhindern? Dann sagen Sie, es ist einer im Turm gesteigen, der nicht gesteigen darf. Einer muss sich auf einen Verkehrsknoten umsetzen, oder 20 Meter, damit die Leute nicht mehr fahren können. Wenn denn alle hupen, dann kommen die Medien. Oder noch besser, einer prügelt auf den Polizisten. Und dann kommen die Medien. Das ist in der Trefflichkeit nicht da. Dass derjenige mehr Aufmerksamkeit gewinnt, der bereit ist, um diese Gefängnisse in die Gegenwart zu bringen. Demonstranten und gegen Demonstranten sind sie manchmal sehr freundlich gesonnen, aber sie sagen, wir müssen zaubern, was in die Medien kommen. Auch da muss der Veranstalter der Medien, der Veranstalter der Demonstration und das Publikum sich gegen diese Form der geplanten Illegalität, der bewussten Rechtsverletzung, die dann noch trainiert wird, entschieden mehr. Das Fünfte, wo wir einen Umbruch haben, wo wir Maßstäbe brauchen, ist das Faszinosum der Maschinenproduktion. Sie wissen, ein Großteil unserer Produkte, Autos oder Computer oder Kleider, werden nicht mehr von Menschen hergestellt, sondern Maschinen produzieren die Autos. Wunderbar. Eine Entlastung für die Menschen, wir haben mehr Freiheit, wir haben mehr Gesundheit. Bei schwerer körperlicher Arbeit, wenn ich mal ins Baum gehe, großartig. Aber die Frage ist, wer kriegt die Gewinne? Wir sagen heute, den Gewinn bekommt derjenige, der die Maschine gekauft hat und bereitgestellt hat zur Produktion. Das ist ein richtiger Gedanke. Aber ist das der abschließende Gedanke? Wenn wir diesem Prinzip folgen, wer das Kapital gegeben hat, bekommt den gesamten Gewinn aus der Maschinenproduktion. Dann haben wir bald eine kleine Gruppe, die ständig mehr Einkommen haben, und eine große Gruppe, die mit bisher ihr Geld durch ihren Kopf und ihre Hand verdient haben und jetzt kein Einkommen mehr. Und deswegen müssen wir bei diesem Glück dieser technischen Entwicklung darüber nachdenken, wie wir in der Verteilung der Einkommensströme hier ganz neue Konzepte entwickeln. Nicht jetzt gleich mit der Staat mit einer Maschine. Aber vielleicht im Weiterdenken des genossenschaftlichen Gedankens, dass wir alle nicht an dieser Produktion beteiligt sind. Das ist derjenige, der das Patent erfunden hat, derjenige, der das Unternehmen organisiert hat, derjenige, der geworben hat, der den Vertrieb gemacht hat, Reparaturwerkstätte ist und so weiter, dass wir die alle zusammenfassen, dass sie gemeinsam an diesen nicht von Menschen, sondern von Maschinen hervorgebrachten Gewinn beteiligt. Und dann haben wir einen gewaltigen Fortschritt in der Zukunft. Wir sagen das kühne Wort der technischen Intelligenz, der künstlichen Intelligenz. Wir sprechen der Maschine eine Fähigkeit zu, natürlich ist das grandios, was die Technik heute ermöglichen. Sie geben einer Maschine ein Programm vor, ein Ziel vor, und diese Maschine kann neue Wege zur Erreichung dieses Zieles aussetzen, eine Intensität, die der Mensch gar nicht denken könnte. Und irgendwann einmal kann er vielleicht sogar das Programm erreichen. Ziele sollte ich. Was ich könnte aber Stellung nehmen zu der Frage der Kriegsführung. Hat eine Drohne entwickelt, wunderbar. Vielleicht ein Taxi. Über den Städten wäre noch kein Verkehrsproblem, kein Stauproblem mehr, ich weiß es nicht, könnte mal so sein. Aber es ist auch ein Instrument, ein Kriegswerkzeug, das verlässlich seinen Zerstörungsauftrag hat. Und jetzt sagt der General, ist ganz großartig, ich riskiere keine eigenen Soldaten. Das ist ja schön. Aber das Risiko, dass er fremde Menschen tötet, steigert sich natürlich, weil die Sensibilität für dieses Tun, nämlich Frieden zu schaffen, erschüttert wird. Und darüber müssen wir nachdenken. Wir müssen jetzt sagen, die Maschine ist intelligent, die erfüllt ihren Zerstörungsauftrag, sondern wir müssen sagen, reicht die menschliche Intelligenz aus, um diese Maschine zu beherrschen? Die erste Frage ist, darf ich einen Automatismus technischer Art in Gang setzen, ohne zugleich die menschliche Herrschaft zu sichern? Das haben wir etwa bei den ICEs. Ich fordere einen Lokführer, die fahren unglaublich schnell, und muss alle 20 Sekunden auf den Knopf drücken, sonst hält die Maschine automatisch. Damit man sieht, aha, der ist doch ein Lach, ist das eingeschlafen, er beherrscht die Maschine. Und wenn er dieses Signal der menschlichen Herrschaft nicht mehr gibt, stellt sich die Maschine selbst ab. Da werden wir noch intelligentere Systeme ausdenken müssen, aber wir können doch nicht sagen, die Maschine ist intelligent. Nur weil sie bestimmte Algorithmen vollziehen kann. Intelligenz ist ja nicht nur Vernunft. Intelligenz ist auch Gefühl, sind auch Sinne. Sind Erfahrungen, sind Erlebnisse. Der Mensch ist kein Mechanismus der Logik. Tanzen und singen, er will spielen, er will meinen leichten Sinn sein, er will hoffen, er will lieben, er will glauben. Und alles dieses bündelt sich zu einer Humanität, die wir Menschen sind. Wir dürfen der Maschine keine menschliche Qualität zuschreiben. Das ist das Abdanken des Menschen in seiner Herrschaft über ein Produkt, das er hergestellt hat, und macht es uns noch so faszinierend. Wir brauchen neue Kategorien international, weil wir gegenwärtig tatsächlich erstmalig Unternehmen haben, die keinen Standard haben. Eine ganz wichtige Frage. Sie wissen, wir haben unsere Erdoberfläche aufgeteilt in rund 200 Staaten. Und in jedem Staatsgebiet bestimmt der Staat, welches Recht gilt. Und die Rechtsordnung ist extrem unterschiedlich. Und deswegen muss sich jede Firma einem Staat zuordnen. Wir sagen, wo sie ihren Sitz hat, wo sie ihre Betriebsstätte hat, da wird das Recht angewandt, das dieser Betriebsstätte entspricht. Jetzt haben wir Finanzmarkt, jetzt haben wir den Digitalmarkt. Unternehmen, die sind tatsächlich ortslos. Die haben keinen Sitz und schon gar nicht im Zugriff. Da steht irgendwo ein Server in dem Alter, der könnte aber auch woanders stehen. Wir sind deren Digitalmarkt. Wir sind ja mit zwei großen Prozesse in Deutschland, mit großen amerikanischen Firmen, behaupten, da säßen sie. Wir haben es nicht gesehen, aber es ist günstig für sie, weil der Kölner 2% ist, aber es ist für 45%. Dann sagen die 2% sind nicht besser als die 40%. Wir brauchen Kategorien internationaler Gemeinsamkeit für die Pflichten beim Steuerrecht, für die Pflichten beim Arbeitsrecht, Arbeitsschutz, für die Pflichten beim Umweltrecht und für die Pflichten beim Sozialrecht. Alles drängt. Und da brauchen wir Organisationen, die weltumspannend Katzen. weltumspannend sind, die uns diese Prämissen gemeinsamer Maßstäbe ermöglichen. Und damit bin ich an einem dritten Punkt, nämlich wie finden wir gemeinsam diese Maßstäbe. Alles Recht drängt auf eine Kultur des Maßes. Ich habe schon einmal gefragt, wie es ihm gelungen sei, diesen wunderbaren Garten, den ich gleich mal nicht so gefunden habe, aus einem groben Marmorblock herauszuholen. Und seine Antwort war: Ich hatte nur das zu viel an Marmor. Das ist die Kunst. Das zu viel zu erkennen und dann wegzuholen. Michelangelo hatte vorher den Marmor studiert, den Menschen seziert, die Handhabung des Meisters trainiert und seinen eigenen Genius entfaltet. Er wusste, was das zu viel und was das zu wenig ist. So leicht haben wir es nicht, weil wir so genial uns bisher nicht entfaltet haben. Aber wir haben Möglichkeiten, uns zu entfalten. Und da ist unsere Verfassung bewegt. Sie garantiert die Freiheit des Gewissens. Sie unterstellt, dass jeder eine innere Kraft hat, der Selbstbeobachtung, der Selbstkritik, der Maßstabsbildung, nicht der Egoismus, sondern der verallgemeinerungsfähigen Maßstäbe, die dann diese Gemeinschaft bildet. Unser Grundgesetz ist sogar so kühn, jeden Bürger letztlich zum Garanten des Gelingens dieser Freiheitskonzeption. Jeder Bürger hat ein Widerstandsrecht, wenn die Würde des Menschen, die Freiheit, die Demokratie gefährdet ist und kein staatliches Organ mal abgeben lassen. Unglaublich kühn. Jeder Bürger in seinen subjektiven Fähigkeiten, in seinem Wissen und Gewissen, ist letztlich der Garant für den Menschen. Juristisch gesprochen, dieses Widerstandsrecht hilft dem Widerständler rechtlich nicht. Denn wenn er ein erfolgreicher Widerständler ist, dann ist er der Held und der neue Kaiser. Wenn er keinen Erfolg hat, ist er der Märtyrer. Er wird unterdrückt von dem, der gekämpft hat. Das Recht schützt ihn. Aber der Anspruch ist, jeder Mensch sollte Garant als Individuum mit der Bereitschaft zum Kampf und mit der Bereitschaft zu großen individuellen Opfern für diese freiheitliche Demokratie stehen. Das ist meines Erachtens eine herausragende Aufgabe, die uns gestellt ist, die wohl mit Staatsbürger einhergeht. Und deswegen die Frage, welche Rolle nimmt jetzt der Staat und die Religion ein in diesem System? Sie alle wissen, Sie kennen den Osnabrücker Frieden, den Osnabrücker Ministerialer Frieden nach dem 30-jährigen Krieg, 1648. Da begann diese Entwicklung. Ein Krieg, der sicherlich aus politischen und ökonomischen Gründen geführt wurde, der sich aber der Religion bediente, um diesem Krieg ein Symbol zu geben. Und da hat man sich wieder auf einen Frieden verständigt. Zunächst einen Frieden, der auf Rache und Sanktion und Reparation verzichtete. Er begründete eine Kultur des Vergessens. Nicht der Erinnerung, des Vergessens. In der weiteren Entwicklung nahm sich der Staat aus der religiösen Wahrheitsfrage zurück. Ob es einen Gott gibt, wie wir mit dem Gott sprechen können, was daraus folgt in Ethos und Moral, sagt der Staat nicht. Der Staat ist religiös und weltanschaulich neutral. Aber er weiß, der denkende Bürger natürlich nach Gott fragt. Er fragt, was ist das Ende meines Lebens? Er fragt, woher komme ich? Er fragt, wie kann ich diesen Kosmos, den wir jetzt annähernd ermessen, vielleicht in dieser Saal der Kosmos wäre und wir können jetzt vielleicht eine Streichholzbox in diesen Kosmos hineinschauen. So weit sind es unsere Astronomen. Aber wir wissen, dahinter ist ein großes schwarzes Loch oder wie es das ist. Wir erahnen, da ist eine gigantische Welt, die sich uns überhaupt nicht erschließt, aber sie ist da. Wie die wir sagen. Und das weiß der Staat und sagt: Die Bürger stellen die religiöse Frage. Und deswegen ist die Religion und die Wirklichkeit in diesem Staat von besonderer Bedeutung. Das sehen Sie etwa, dass natürlich die Religionsfreiheit und die Weltanschauungsfreiheit gewährleistet ist, aber der Staat in seinen Schulen von Verfassungsgeber zu lieben, den Religionsunterricht organisiert. Und da sind wir jetzt an der Schulfrage unterlegbar. Der Staat weiß, dass der Bürger die Religionsfreiheit nur wahrnehmen kann, wenn er vorher religionsmündig geworden ist. Er muss in den Raum des Religiösen hineingeführt worden sein. Er muss erleben, was Religion ist, um dann für sich entscheiden zu können, in Freiheit, ist Religion für mich wichtig oder unwichtig. Wenn wir ihn völlig an dem Phänomen Religion verfallen, wird das genauso wie die Freiheit zu musizieren. Wenn er nie ein Instrument gelernt hat, ist diese Freiheit für ihn nicht existent. Er braucht die Frage nicht zu lernen. Aber der Staat ist ein Kulturstand, er möchte gerne, dass er diese Frage beantwortet. Und deswegen haben wir von Staatswegen den Religionsunterricht, oder für diejenigen, wo die Eltern sagen, für mein Kind ist Religion nicht richtig, das kann das Kind ab 14 Jahren wiederholen. Dann wenigstens ein Ethikunterricht, der in das Phänomen des Religiösen weniger als Erlebnis, sondern als intellektuelle Vorgang. Und dann haben wir den Schutz der Sonne und Feiertage. Also heißt es in der Verfassung, Tage der seelischen Erfahrung. Klingt uns Freundlichkeit dann nicht in die Bürger, das ist der große Gedanke. Wir wollen unser Arbeitsleben, unsere Aufgeregtheit in der Politik, ich würde empfehlen, das Ganze, was wir am Sonntag machen können, der seelischen Erfahrung. Wir widmen sie den Talkshows, damit auch am Sonntag noch das stattfindet, was wir Politik zu nennen brauchen. Es soll ein Atemboden stattfinden. Es soll eine Distanz stattfinden zum Alltäglichen, zum Konventionellen, zum Ermüdenden, zur geistigen Enge. Es soll die geistige Weite, die Großzügigkeit, die Selbstvergewisserung sein. Und deswegen, Sie kennen den Fall der Datenschutzzeiten, nicht die Unternehmer wollten gerne auch immer am Sonntag. Natürlich gibt es viele Berufe, die müssen am Sonntag stattfinden, vom Busfahrer bis zum Arzt. Aber prinzipiell kein Erwerbsleben, auch bei bestimmten Feiertagen. Und dann eben noch der Berliner Angriff, also das Land Berlin, wollte den Karfreitag. Protestanten, der höchste Feiertag. Und die wollten den Karfreitag auch ein Instrument für Vergnügungen und für Wohlfühlsinn haben. Und dann sagt das in dieser Verfassung, kommt nicht in Frage. Die Sonn- und Feiertage stehen unter Staatsschutz. Sehen Sie, es soll nicht eine Gesellschaft sein, die ihre Religion verheimlicht, ganz im Gegenteil. Der Staat weiß, dass das Grundgesetz erlassen worden ist in Verantwortung vor Gott und den Menschen. Lassen wir dabei eine ganz persönliche Bemerkung machen. Ich habe es immer gesagt, ich bin ein freier Mensch wie Sie, aber wenn ich die rote Robe anziehe, gebe ich an der Garderobe meine Freiheit ab und diene jetzt nur noch dem Freiheitsanliegen des beschwerdeführenden Menschen, der da ist. Und dann muss ich fragen, was ist meine Verantwortung? Natürlich habe ich eine Verantwortlichkeit gegenüber der Partei. Natürlich habe ich eine Verantwortlichkeit gegenüber dem Gesetz. Aber wir haben auch in unserer Tradition oder in der Sixtina in Rom die Bilder des jüngsten Gerichts, die jahrhundertelang in jedem Gerichtssaal in Deutschland kennen. Da weiß ich ja nicht, wenn ich jetzt etwas tue und niemand erfährt es, kein Mensch beobachtet mich, kein Mensch zieht mich zur Rechenschaft, dann gibt es doch eine obere Instanz, der ich nicht entgehen kann. Stellt euch mal vor, wir würden diesen Gedanken verlieren, wenn wir eine andere Rechenschaft haben. Das ist eine theoretische Frage. Frage der inneren Kultur der Gerichtsbarkeit in Deutschland und in der Welt. Und deswegen habe ich gehört, einerseits aus der ersten Zeit in Freiburg, wenn ich in Freiburg und Münster bin, halte ich immer geistig unaufhörlich, dass ich das nicht dinge, wenn wir durch das Eingangsportal gegenüber oben das jüngste Gericht ist. Wir haben oft in Berlin zu tun. In Rom sind die Sixtiner vergangen. Da geht es nicht um das Gericht und die Papstwahl, ist noch wichtiger. Die Verantwortlichkeit jenseits des Zuhörens. Kulturgut, was wir sagen. Und wenn wir uns das verloren gehen, wäre es sicherlich besser. Wir müssen also fragen, und das wäre mein letzter Punkt, was kann die Kirche, was können die religiösen Menschen für dieses unser System von Freiheit und Demokratie leisten? Die erste Antwort liegt auf der Hand, sie muss ihre eigenen Probleme und ihre Gewalt. Wenn da viel Unrecht gegangen worden ist, und es ist es, ist jetzt aber auch schon viel gegangen, damit wir eine Distanz zu diesem Unrecht bekommen. Der Prozess ist lange nicht abgeschlossen, aber ich glaube, wir würden sagen, jetzt haben wir einen. Dann haben wir jetzt sehr nah vor uns, unbeirrbar als Ziel zu verfolgen, den synodalen Weg. Die Kirche ist eine Demokratie, keine Demokratie, aber sie ist eine mitgliedschaftliche Organisation. Und sie ist so gut wie ihre Mitglieder. Und deswegen ist es unverzichtbar, dass diese Mitglieder diese ihre Kirche in die Hand nehmen. Und gerade weil sie in Not ist und weil möglicherweise die große Reform von denen wir sie in der Kirche erwarten, nicht verlässlich erreichbar ist, ist das Mitglieder. Müssen die Mitglieder ihre Kirche mit in die Hand nehmen, natürlich in der Friedlichkeit, die wir alle verankert haben. Rechtsstaat heißt, wir lösen unsere Konflikte in sprachliche Auseinandersetzung. Faust und Fehl, Gewalt haben wir hinter uns gelassen. Der Staat hat das Gewaltmonopol. Aber wir sprechen der Haar nicht so lange im Dialog miteinander, bis wir eine Lösung haben. Dann, das Menschenbild, ich habe es Ihnen eingangs vorgestellt. Ich sage nur mal in einem Bild, und Sie alle wissen, was ich damit meine. Eine Frau und ich gehen vor Weihnachten immer ins Weihnachtsort. Und daher hören wir ein Duett. Zum Ahn und Tino. Zum höchsten Lob Gottes. Und das gelingt nur, wenn Mann und Frau in ihrer Verschiedenheit durch Ahn und Tenor sich erkennen. Dann gelingt dieses Gottesbild. Wenn einer fehlt, gelingt es nicht. Oder denken Sie an den großen Gedanken der Bewahrung der Schöpfung. In den intergriechisch orientierten Evangelien ist es noch der griechische Gedanke, der Mensch in seinem Verstand hat Teil am Kosmos. Nicht nur Subjektivität und Egoismus und Gewinnmaximierung, sondern Teil am Kosmos. Christus sagt noch schöner, das Urmenschliche ist Glauben offen liegen. Das sind die Botschaften, die Glauben brauchen. Und dann haben wir natürlich sofort die Maxime. die wir in dieser Welt und die wir in unserer Begegnung mit dieser Natur umgeben sollen. Verdenken Sie an den Ausgangspunkt des Neuen Testamentes, das Kind in der Krippe. Wer großer Dienst ist. Und dieses verkündet als Kind einen Frieden. Und dieses Redensvortrag hat die Menschen und die Welt verändert. Natürlich ist der Mensch deswegen nicht friedlich geworden. Der Mensch hat alle seine Fehler. Aber diese Friedensvortrag strahlt in die Welt, obwohl sie schlecht sind, ohne zwangsläufige Gewaltmittel gedacht werden. Oder nehmen Sie das Kreuz und die Erlösung. Im staatlichen Recht heißt es Freiheit. Schuld, Sühne. Im kirchlichen heißt es Freiheit, Schuld, Sühne, Vergebung. Können wir auf diese letzte Kategorie in unserem Rechtssystem verzichten? Oder wenn ich ein letztes Beispiel, Sie können mir nachher noch eine Diskussion viel schöner nennen: Nikolaus Cusanus. Einer der großen Kirchendenker zur Zeit, als die Türken, heute würden wir sagen, die Muslime vor ihnen standen. Die Menschheit damals, die gerade gemerkt hat, dass die Erde keine Scheibe ist, sondern rund, man konnte nach Amerika fahren, war fasziniert von den Naturwissenschaften, wie wir heute. Sie war bedrängt, aber auch herausgefordert von der Bewegung Christentum und Islam, wie wir heute. Sie brauchte große Kirchenreformen. Und da sagt Cusanus als erstes die Docta Ignorantia. Arbeitet so hart wissenschaftlich und die Erkenntnis ist hier entgegen. Aber macht euch bewusst, in diesem System des Menschen, der vor Gott steht, ist das alles ein ganz kleiner und ganz bescheidener. Und dann das zweite. Die Koinzidentia Oppositorum. Wir fügen die Gegensätzlichkeiten Christentum und Islam zusammen, indem wir sehen, jede dieser Kirchen hat ihre Traditionen, hat ihre Formen, hat ihre Riten, aber beide Religionen suchen nach dem einen Gott. Und wenn es den einen Gott gibt, dann kann es nur der selbst. Wenn wir diesen Gedanken verstehen, kann man sich hier nicht mehr Köpfe anschauen. Ist das ausgeschlossen? Und dann schließlich die Geheimnisse. Denke ich darüber nach, sondern handeln, dann sagt er kein Ablasshandel und Reform der Klöster und der Reform der Psychologie und Schiedssprachigkeit, ganz Deutschsprachigkeit. Es gibt ungeheure Lehren. Ich habe es jüngst in Deutschland, ich schaue mich fast nicht mehr an, nicht gehört, kommt noch bevor. Das ist eine Kulturhaftung. Das sind so konkrete Impulse zur Lösung unserer dramatischen Probleme, dass wir darauf nicht verzichten können. Deswegen sagen wir, wenn Verfassungswege, Staat und Kirche stehen in einer guten Nachbarschaft. Nach deutschem Verfassungsrecht, 1940, kann eine Kirche sogar Körperschaft des öffentlichen Rechts sein. Also mit Diensthoheiten, mit Organisationshoheiten, mit Steuerhoheiten und so weiter. Also ein bisschen in die Nähe des Staates rücken, nicht Staatsrecht. Es gibt keine Staatssicherheit. Großes Thema zum Staat, es gibt keine Staatssicherheit. Aber in einer Nachbarschaft, in einer guten Nachbarschaft zum Staat. Und schließlich das demokratische Element. Für eine Demokratie soll der Staat seine Bürger repräsentieren. Und die Bürger in Deutschland sind überwiegend Christen. Und ich habe nichts von den Hochrechnungen, die sagen, die haben jetzt viele Haushalte, ja. Und das rechnen wir auch hoch bis ins Jahr 2030, bis ins Jahr 2050, dann wird es immer schlimmer, dann nein, wir denken ja nach. Wenn eine Seuche kommt, dann rechnen wir die nicht hoch, sondern wir fragen, können wir gegenhalten. Das ist unser Auftrag. Es sei denn, die sagen, wir wollen einen kaufmännischen Erfolg weiter checken. Aber von innerer Lehre trotzdem. Ich meine, Fragen der Gegenwart sind so dramatisch, dass wir uns auf die wenigen Antworten, die wir haben, besinnen sollten. Und darüber würde ich jetzt gerne mit Ihnen sprechen.
Schönen Dank.